Willkommen bei Blackbox, dem Sci-Crime-Podcast. Euch erwartet ein True-Crime-Podcast mit der Extra-Portion Psychologie.
Ich bin Maxi.
Und ich bin Babsi. Und bei uns geht es um wahre Kriminalfälle und die psychologischen Hintergründe davon. Als studierte Psychologinnen schauen wir uns an, warum psychisch kranke Straftäter tun, was sie tun und was die psychologischen Hintergründe sind, die dahinterstehen.
Einige unserer Fälle beinhalten ziemlich viel Gewalt, sowohl physische, psychische als auch mal sexuelle, und sind oft auch sehr detailreich beschrieben. Deswegen empfehlen wir euch, auf euch und eure Emotionen zu achten und sollte es euch zu nahe gehen, den Podcast zu pausieren oder nach vorne zu spulen.
Wir haben euch gewarnt.
Ab und zu passiert es auch, dass wir in den Folgen lachen oder eine Bemerkung machen. Das ist nie respektlos gemeint, sondern liegt daran, dass wir eben sehr tief in der Materie drinstecken und das Ganze ab und zu mit Humor ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen.
Maxi, ich bin durch Zufall, und das war die Inspiration für diese Folge, ich bin durch Zufall auf einen Thread gestoßen, wo eine Frau, quasi sowas wie gute Frage nit oder so, wo eine Frau gefragt hat, ob es normal ist, dass ihr Psychotherapeut in der Therapiestunde anzügliche Bemerkungen macht.
What?
Und ich bin erstmal aus allen Wolken gefallen, weil ich dachte, diese Frage existiert. Und dann dachte ich, okay, komm schon, Babsi, du lebst in dieser Welt. Es sollte dich nicht wundern, dass irgendjemand diese Frage stellt und irgendwelche Therapeuten offensichtlich irgendwelche komischen Kommentare machen oder sowas.
Vor allem du als Psycrime-Podcasterin, bist überrascht davon?
Ja, ich weiß, aber irgendwie, also wir haben den Berufsstand der Psychologen ja jetzt das ein oder andere Mal schon kritisiert. Aber irgendwie war das, also nicht den Berufsstand an sich, sondern Dinge, die da passieren.
Manche Vertreter davon.
Oder auch die, genau. aber irgendwie war das bisher so eine Linie in meinem Kopf, wo ich dachte, das geht zu weit. Das würde nicht, also rational weiß ich, dass sowas, ne, dass so anzügliche Bemerkungen in der Therapie bestimmt passieren. Aber irgendwie war ich in dem Moment so, das kann eigentlich nicht wahr sein.
Mhm.
Und die Antworten darauf haben mich eigentlich noch viel mehr schockiert, weil da jemand geschrieben hat, ja, mein Therapeut macht das auch regelmäßig, bla bla bla, muss man einfach drüber lachen?
Was?
Wo ich so dachte, wir normalisieren das jetzt also auch noch, okay? Dann gab es einen anderen Kommentar, wo jemand geschrieben hat, dass er oder sie schon ganz lange, also diese Person schon ganz lange versucht, die eigene Therapeutin, beziehungsweise den eigenen Therapeuten war es, glaube ich, rumzukriegen als Antwort darauf. Und die Fragestellerin sollte sich freuen, dass der Therapeut Avancen macht. Ich saß vor dem PC und war kurz davor, das Internet auszumachen, weil ich dachte, es reicht. Ich kann das nicht, ich will das nicht mehr, es reicht.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Also, liebe Maxi, hast du schon mal davon gehört, von sexuellen Beziehungen zwischen Therapeuten und Patienten?
Boah, leider muss ich das bejahen, wenn du mich so fragst. Leider auch in der Art von Klinik, in der ich aktuell arbeite.
Nein.
Aber natürlich. Und auch nicht nur in der. Ich habe ja auch vorher noch in anderen Kliniken, war ich auch. Und auch da ist das durchaus vorgekommen. Nicht während ich da Nein, nimm das zurück. Nicht immer, während ich da gearbeitet habe, aber in verschiedenen Kliniken, die ich bisher kennengelernt habe, ist es durchaus vorgekommen, dass psychologische oder es waren nicht immer psychologische Kolleginnen und Kollegen, sondern glaube ich teilweise war es auch irgendwie Musiktherapie oder Sporttherapie so in dem Bereich. Aber tatsächlich habe ich Geschichten gehört von ehemaligen KollegInnen, die mit Patienten der Forensik durchgebrannt sind. Oder jetzt miteinander leben. Oder einmal habe ich sogar eine Story gehört, wo jemand wohl einem Patienten geholfen haben soll, auszubrechen.
Okay,
also ganz wilde Geschichten. Wie gesagt, verschiedene Kliniken. Ich weiß noch, damals habe ich die angucken, war so, ist nicht euer Ernst? Und die haben mir aber alle versichert, dass es wirklich so passiert ist. Und dass die betreffenden Personen dann natürlich gefeuert wurden und die dann aber halt mit dem erwählten Partner / Patienten wohl mittlerweile verheiratet werden oder sowas. Also
ich muss gestehen, dass ich so ein bisschen, ich habe kein Problem damit, wenn die sich ineinander verlieben nach dem Aufenthalt in einer forensischen Psychiatrie und nachdem es eine Patiententherapeutenbeziehung gab. Wenn das außerhalb davon passiert, ja, du hast irgendwie, machst Therapie mit jemandem, triffst ihn 10 Jahre später auf der Straße, lieber auf den ersten Blick, von mir aus, ja. Finde ich persönlich schräg.
Ja, ich weiß nicht, aber für mich, ich stelle mir das gerade vor und das ist, wäre, ich komm gar nicht die Worte dafür, das ist so ein Machtverhältnis.
Definitiv.
Also, weil ich wüsste, nehmen wir an, ich, einer meiner Patienten, in 10 Jahren treffe ich die Person wieder und wir kommen zusammen. Ich wüsste alles über diese Person. Ich wüsste alles, wo die durchgegangen ist. Ich wüsste alle tiefsten Geheimnisse, alle Gedanken, alles, was diese Person sonst niemandem erzählen würde. So, ich habe die Person dann, ne, klar, nicht in jeder Therapie passiert ist, aber in vielen Fällen einfach einmal von innen umgestülpt und habe alles gesehen. Diese Person aber nie von mir. Und dann soll ich eine Beziehung auf Augenhöhe mit denen führen?
Ich bin komplett bei dir. Ich bin zwiegespalten. Auf der einen Seite ist das, wenn das passiert, nicht illegal.
Nein, das nicht.
Aber ja. Ich persönlich bin da auch sehr, sehr, sehr skeptisch. Also
ja.
Ich glaube, für mich, sagen wir es mal so, für mich wäre es jetzt nichts.
Wenn man so sagt, nee, für mich wäre es auch nichts.
Aber das ist irgendwie was, wo ich sage, okay, finde ich persönlich schräg. Wäre mir persönlich zu viel, wäre ich auch sehr kritisch. Also wenn ich das sehen würde, würde ich diese Beziehung sehr kritisch betrachten. Nicht, weil ich sage, die Person, die mal Patient war, ist irgendwie mit so jemandem, sollte man nicht zusammen sein oder so.
Nein, aber
sondern
ja.
Weil diese Art von Beziehung auf einer Ebene angefangen hat, die eine Art von Liebesbeziehungsebene eigentlich nicht erreichen
kann. Nee, weil das ein Ungleichheit
ist. Es ist ein massives Ungleichgewicht.
Genau, es ist so ein krasses Ungleichgewicht. Und das ist ja eine Person, zu der du gekommen bist in Not und die dir dann geholfen hat. Und was ich mir auch vorstellen kann oder was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wenn ich später mal in einer Beziehung mit einer meiner Patienten dann wäre, könnte ich mir nicht vorstellen, dass ich diese Dynamik, also ich persönlich könnte mir nicht vorstellen, diese Dynamik abzulegen. Diese Dynamik von Therapeut und Patient. Die ja eine ganz eigene ist. Und
ja, ich weiß nicht. Ich glaube, was für mich dazu kommen würde, ist, dass ich wahrscheinlich ein massives Vertrauensproblem hätte. Weil ich all diese Dinge weiß und ich sie nicht nur theoretisch weiß, sondern sie praktisch gesehen habe.
Mhm.
Weißt du, was ich meine? Das macht Dinge ja sehr viel konkreter. Und ich glaube, da hätte ich einfach, weil ich wüsste, was zwischen uns dann als Patiententherapeutengespann passiert ist, welche Gespräche stattgefunden haben. Und auf Basis dessen eine Beziehung zu führen, da hätte ich einfach ein Vertrauensproblem, weil die Ebene so eine andere ist.
Ich glaube halt, dass dieses Ungleichgewicht und auch, es ist ja auch schon irgendwo ein Machtverhältnis. Du weißt ganz viel über die eine, also du als Therapeut weißt ganz viel über deinen Klient, Patient. Und diese andere Person weiß aber kaum was über dich.
Ja.
Und es ist totales Machtverhältnis, was ein totales Ungleichgewicht mit sich bringt. Und ich würde sogar so weit gehen, also ich persönlich würde auch sagen, dass ich keine Freundschaft auch mit irgendeiner meiner Klienten oder Patienten führen kann.
Ja.
Weil für mich Freundschaften und Liebesbeziehungen sind was auf Augenhöhe stattfindet. Und ich stelle mir das ganz schwierig vor, ehrlich gesagt stelle ich es mir sogar unmöglich vor, für mich jetzt mit einer Person, mit der ich einmal in so einem Ungleichgewicht war, dann auf Augenhöhe zu gehen.
Ja.
Weil ich weiß nicht, ob ich das dann gut abschalten könnte, dass ich bei der Person eine bestimmte Hemmung habe, eben Dinge zu erzählen, weil ich das eben in meinem Beruf natürlich mache.
Ja, aber ich glaube, wenn du da aus einem aus diesem forensischen Kontext rauskommst und auf einen Standard-Psychotherapeuten gehst.
Auch aus dem.
Glaube ich, dass safe, alles gut, aber ich glaube, dass es nochmal einen Unterschied macht.
Ja.
Weil die Sachen, die dir jemand erzählt als Therapeut draußen, jemand, der vielleicht einfach mal irgendwie eine Kurzzeittherapie, 20 Therapieeinheiten oder so macht, weil er gerade eine Lebenskrise hat, Ich glaube, da ist es noch nicht so krass. Also, ne, ich glaube, die Grenze muss dann jeder für sich ziehen. Ich persönlich könnte es mir auch nicht vorstellen, dass das geht, weil ich glaube, ich würde genauso wie du aus der Dynamik nicht rauskommen. Mhm. Aber da könnte ich mir noch eher vorstellen, dass das für manche Leute möglich ist, weil auch da ziehen Leute ja unterschiedliche Grenzen.
Ja, das stimmt. Im forensischen Kontext, da war ich jetzt gar nicht. Oh Gott, das wäre ja...
Ja, also das, ja, das ist, da wäre...
Das waren die also, Beispiele, die ich ja vorhin erzählt habe, aber das ist ja...
Ja.
Also wenn wir von Ungleichgewicht in ambulanter Therapie sprechen... Also, wenn du dann auf die Forensik gehst.
Ja, ja.
Junge.
Ich glaube nur, weil ich wollte nur damit verdeutlichen, dass die Spannbreite von Patienten-Therapeuten-Beziehungen ja sehr breit ist. Das, ja, das kann stimmt. Ja von
ja.
Hinter der Mauer geschlossene forensische Psychiatrie bis 3 probatorische Sitzungen alles sein, weißt du?
Das stimmt. Ich muss sagen, bei den probatorischen Sitzungen, wenn es nur dabei bleibt, je nachdem wie viele auch, da würde ich vielleicht mit mir reden lassen. Bei Freundschaften.
Ja.
Aber ich glaube, ich weiß nicht, vielleicht, ich habe mich da noch nie mit meinen Kollegen drüber unterhalten. Ich weiß nicht, wie andere in meinem Berufsstand tatsächlich das sehen. Habe ich irgendwie noch nie drüber gequatscht mit denen. Aber vielleicht bin ich da auch sehr streng. Vielleicht habe ich mir da sehr klare, sehr, sehr strenge Linien gesetzt. Es kann sein, es mag sein. Ich kann da natürlich nicht für alle sprechen.
Also ich kenne tatsächlich eine Person, die mit der ehemaligen Psychotherapeutin befreundet ist. Und die sind richtig gute Freunde mittlerweile. Das ist aber auch was, wo ich dachte, finde ich schräg. Müssen die wissen, wenn es für die beiden funktioniert, vollkommen fein. Finde ich schräg.
Ja, ja. Und ich glaube halt, also wie gesagt...
Es gibt diese eine, es gibt auf, vielleicht gibt es davon auch mehrere, aber es gibt auf Instagram und TikTok eine Influencerin, die häufiger Videos macht, wo sie quasi so Chatverläufe zeigt. Ich weiß nicht mal, ob die echt sind.
Ja, ich kenn die.
Zwischen ihrem Therapeuten und ihr, wie sie mit ihm schreibt. Und ich muss gestehen, ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das sehe.
Ja.
Weil für mich persönlich schon der Kontakt über WhatsApp zwischen Therapeut und Patient für mich irgendwie zu unprofessionell ist. Also, ich weiß auch, dass viele Therapeuten ihre Patienten und Klienten duzen oder dass sich beide Seiten duzen oder dass, allein das finde ich schon irgendwie komisch, weil ich das Gefühl habe, dass es dann auf einer persönlichen Ebene ist und es ist aber irgendwie immer noch ein professionelles Gespräch, ein sehr empathisches Gespräch, ein Gespräch über viel mit viel Emotionen etc. etc. Aber irgendwie finde ich diese Du-Ebene da auch manchmal fast schon, also wenn ich das so mitbekomme, bin ich da manchmal schon so.
Ja, ich auch, weil ich finde, es nimmt so die Distanz raus, die ja für den therapeutischen Prozess meiner Meinung nach total wichtig ist.
Ja.
Dieses einander Fremdsein im gewissen Grad ist ja das, was vielen Menschen überhaupt erst ermöglicht, darüber zu sprechen,
ja,
was sie so bewegt.
Was ich in meinem Umfeld auch gesehen habe, ist, dass es Psychotherapeuten und Therapeutinnen gibt, die die jeweilige Patientin oder den Patienten duzen, sich selber aber siezen lassen. Das, finde ich, geht gar nicht. Nee. Weil das hat nichts mehr mit Augen... Also, wir haben vorhin schon über Augenhöhe geredet, aber es ging ja mehr um... Vielleicht würde ich es auch umändern, was du gesagt hast.
Ja, weg von Augenhöhe auch in gedacht.
Informationsgleichgewicht.
Ja, weil ich meine, auf Augenhöhe ist es natürlich schon... Also, ich meine, es ist ein wertschätzender Umgang und alles. Und ich bin jetzt nicht der Meinung, dass diese Person irgendwie weniger bei mich... Also, dass die nicht...
Es ist ein Informationsungleichgewicht.
Genau, Informationsungleichgewicht ist sehr viel besser. Weil auf Augenhöhe findet es natürlich statt.
Ja, und ich wie gesagt, deswegen auch so ein Machtverhältnis vielleicht irgendwie nicht ganz das, was es trifft. Ich glaube, aber ich weiß,
was du meinst. In der Forensik auf jeden Fall.
Da ja, in der normalen Therapie.
Ja, so in dem Macht, so im Sinne von Wissen über den anderen.
Dann würde ich ja einfach sagen, Wissensungleichgewicht.
Ja, ja.
Also, jedenfalls... bin ich da halt schon so, dass ich denke, okay, es gibt ein Wissensungleichgewicht, weil die eine Person weiß sehr viel über die andere und die andere Person nichts über den Therapeuten oder die Therapeutin. Und irgendwie finde ich da halt, wenn man sich als Therapeut oder Therapeutin siezen lässt und die Person selber duzt, finde ich, macht es das auch wieder ungleich.
Ja, ja.
Und da bin ich ehrlich gesagt irgendwie auch nicht so ein Fan von. Jetzt haben wir ganz lange drum herum geredet. Worum es mir in der heutigen Folge ging und weshalb es mir total wichtig war, dass wir eine Folge darüber machen, ist eine Statistik, die mich fast hat aus den Latschen kippen lassen.
Ach Gott, was kommt jetzt?
Und deswegen, Freunde der langen Nächte, machen wir diese Folge. Denn ich möchte gerne, dass ihr alle darüber aufgeklärt seid, was Psychotherapeuten dürfen und was sie nicht dürfen, wie ihr erkennt, ob jemand professionell ist oder nicht und dass jegliche Form von Sexualität zwischen Patient und Therapeut gesetzlich verboten ist. Es ist illegal. Laut einer Studie bzw. laut Befragungen von Psychotherapeuten haben ungefähr 12% der männlichen Therapeuten und 3% der weiblichen Therapeuten angegeben, dass sie schon mal sexuelle Kontakte zu Patienten hatten. Dazu kommt, dass jeder zweite Psychotherapeut im Laufe seiner Laufbahn mindestens einen Patienten bzw. eine Patientin hat, die erzählt, von einem Kollegen sexuell missbraucht worden zu sein. Das heißt, es ist ein reelles Problem.
Alter.
Ein bestehendes Problem. Ethikgremien, die sich damit beschäftigen, das habe ich nachgelesen, reden von ungefähr 1000 Fällen im Jahr, mit denen sie sich beschäftigen, von denen nur 4 Fälle angezeigt werden. Ich bin nicht mal Therapeutin und ich schäme mich in Grund und Boden.
Tja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich schäme mich auch für meine Kollegen.
Ja.
Ich bin zwar froh, sagen zu können, dass bisher keiner meiner Klienten oder Patienten solche Erfahrungen gemacht hat. Aber ich bin ja auch noch am Anfang meiner beruflichen Laufbahn. Und befürchte jetzt nach diesen Zahlen, dass es mir irgendwann widerfahren, dass ich es irgendwann erfahren werde und irgendwann jemand mir gegenüber sitzt, der mir sowas erzählt.
Die Chancen stehen 50-50.
Boah, Junge.
Und um dafür zu sorgen, dass ihr alle wisst, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist, haben wir diese heutige Folge ein bisschen anders strukturiert. Und zwar haben wir heute nicht die klassischen Fälle, den klassischen Fall, den wir vorlesen, sondern ich habe 3 unterschiedliche Fälle mitgebracht, die ich Maxi erzählen werde. Und wir werden über diese Fälle sprechen und darüber, was daran okay war und was daran nicht okay war. Um einfach ein besseres Gefühl quasi zu vermitteln, was genau ist da passiert, wo ist die Grenze zum Illegalen, warum passiert das überhaupt, was passiert auf einer psychologischen Ebene zwischen in diesem Fall dann Täter und Opfer und worauf solltet ihr selber achten, also was ist im Grunde in den Berufsbedingungen oder was ist laut Berufsethos und auch laut Gesetz illegal, was sind Alarmsignale, auf die ihr achten solltet, einfach weil ich das Gefühl hatte, wir haben diesen Podcast, das haben wir ganz am Anfang schon gesagt, wir haben diesen Podcast angefangen, weil wir aufklären wollen über Dinge, die uns am Herzen liegen und die uns wichtig sind. Und ich finde, das hier ist ein Thema, das viel zu selten thematisiert wird. Und deswegen hört gut zu und passt irgendwie auf, was die einzelnen Fälle angeht. Ja, und ich würde vorschlagen, dann erzähle ich einfach mal so ein bisschen, was es für Fälle gegeben hat in diesem Bereich. Ich habe nämlich tatsächlich nicht so lange recherchieren müssen, wie ich mir gewünscht hätte, um was zu finden.
Ich habe Angst, aber hau raus.
Also, der erste Fall findet statt bei einer jungen Frau, die zu dem Zeitpunkt tatsächlich erst Anfang 20 ist, nicht mal. Und im Jahr 2003 stirbt der Vater der betroffenen Person, also der Patientin, an Lungenkrebs. Und ihr geht es danach total schlecht. Sie fühlt sich körperlich und seelisch sehr verwundbar. Und im Jahr 2004 empfiehlt ihr Hausarzt ihr dann eine Psychotherapie, damit sie das verarbeiten kann. Und im Oktober 2004 beginnt sie dann auch diese Therapie bei dem Psychotherapeuten, von dem später noch die Rede sein wird. Die Therapie fängt erstmal ordnungsgemäß an. Die Themen sind logischerweise hauptsächlich der Tod des Vaters und diese sehr traumatischen Erlebnisse oder einige sehr traumatische Erlebnisse aus ihrer Kindheit und aus ihrer Jugend. Die junge Frau ist nämlich in einem Alkoholikerhaushalt aufgewachsen. Das heißt, beide Eltern waren starke Alkoholiker. Und als sie 8 Jahre alt war, wurde sie von einem Nachbarsjungen sexuell missbraucht. Und das war für sie quasi der schlimmste Teil dieser Therapie. Sie hat da vorher noch nie mit jemandem wirklich drüber gesprochen. Und das ist das erste Mal, dass sie sich jemandem komplett öffnet. Ihr Psychotherapeut weiß also, wie wir vorhin schon gesagt haben, sehr, sehr, sehr viel über sie. Und sie erzählt ihm eben ihre Kindheit, ihre Ängste, ihre intimsten Geheimnisse und vertraut ihm vollkommen. Und die junge Frau ist zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Freund zusammen. und führt mit dem auch schon eine langjährige Beziehung. Also die sind irgendwie auch schon 7 oder 8 Jahre zusammen. Und sie merkt aber, mit jeder Therapiestunde, die sie bei ihrem Psychotherapeuten hat, hat sie weniger starke Gefühle für ihren Freund und gleichzeitig immer mehr und intensivere und tatsächlich auch sexuelle Gefühle für ihren Therapeuten. Das heißt, diese Dynamik verändert sich und sie verliert immer mehr das Interesse an ihrer eigenen Beziehung und bekommt immer mehr Interesse an ihrem Therapeuten. Und schließlich sagt sie ihm das sogar und sagt, hey, ich habe irgendwie sexuelle Fantasien mit dir und ich fühle mich zu dir hingezogen. Ich glaube, ich verliebe mich gerade in dich. Und der Therapeut sagt erstmal, hey, das ist okay, dass man sich in den Therapeuten verliebt, aber er darf nichts mit dir anfangen. Er sagt ihr also, hey, ist okay, aber darf ich nicht. Fängt dann in den nächsten Therapiestunden allerdings an, ihr Komplimente zu machen und sich ihr gegenüber plötzlich anders zu verhalten, sodass sie den Eindruck bekommt, dass er sie irgendwie doch gut findet. Also er verhält sich plötzlich anders, nachdem sie das gesteht.
Mhm.
Und im Dezember 2006, die beiden haben also eine ziemlich lange Zeit miteinander verbracht, über 2 Jahre, endet die Therapie ganz offiziell nach 80 Stunden. Und im Januar 2007, also den Monat darauf, bis November 2007 haben sie monatliche Therapiegespräche. Und sie sagt in jeder Therapie, also es sind ungefähr 10 Therapieeinheiten, sie sagt jedes Mal wieder, dass sie Gefühle für ihn hat. Und am 6. November verabschieden sie sich dann. Und sie fragt ihn, ob sie ihn zum Abschied küssen darf. Und er denkt sich, zumindest sagt er das später vor Gericht, dass das eine gute Möglichkeit ist, um dafür zu sorgen, dass es ein eindeutiger, finaler Abschied ist und dass es jetzt irgendwie, ja, damit dann wirklich vorbei sein könnte und sagt, ja, okay, ein Kuss. Und dann küssen sie sich und sie geht. Und 6 Tage später kommt es nochmal zu einer Unterhaltung zwischen den beiden, weil sie sagt, ich will nochmal mit dir reden, ein letztes Gespräch und so weiter und so fort. Und wieder kommen sich die beiden nahe. Sie sagt wieder nur ein letzter Kuss zur Verabschiedung und diesmal küsst sie ihn mit Zunge. Und das ist auch das erste Mal, dass die beiden sich körperlich näher kommen. Sie sind nicht intim miteinander, aber sie kommen sich näher. Und in den nächsten Monaten treffen sie sich immer wieder quasi in der Praxis 1 bis 2 Mal wöchentlich und haben Sex in der Praxis des Therapeuten. Und die Betroffene, also die Patientin, fühlt sich immer mehr schuldig, fühlt sich aber auch immer mehr abhängig von dem Therapeuten, weil er am Wochenende nichts von ihr wissen will. Also er ist quasi, sie ist nur interessant unter der Woche. Und am Anfang will sie auch gar nicht mit ihm schlafen, sie will ihm nur nah sein und will ihn küssen. Aber er sagt halt irgendwann, hey, wenn wir keinen Sex miteinander haben, dann können wir es auch einfach direkt lassen. Und daraufhin schläft sie dann auch mit ihm. Und über die Zeit fühlt sie sich aber immer schlechter und fühlt sich immer mehr abhängig und will diese Affäre eigentlich beenden und schafft es aber nicht, weil sie emotional sich so nah an ihm dran fühlt, obwohl sie eigentlich nichts über ihn weiß. Und dann gesteht sie ihrem Freund irgendwann die Affäre. Sie ist die ganze Zeit noch mit ihrem Freund zusammen. Sie gesteht diese Affäre mit dem Psychotherapeuten. Und der Freund kommt daraufhin in der Praxis des Therapeuten vorbei und konfrontiert ihn mit dieser Affäre. Und der Freund sagt einfach, also sagt halt, das geht nicht, was ist hier los? Und der Therapeut sagt, ja, tut mir leid, das war im Grunde ein Betriebsfehler. O-Ton. Und im Mai, beziehungsweise im Juni 2008, beendet die Patientin dann final quasi diese Affäre, nachdem sie eine Zeit lang im Ausland war, also für ein paar Wochen im Urlaub gewesen ist, mit ihrem Freund zusammen. Sagt aber, dass die Beziehung zu ihrem Freund komplett zerstört ist und beschwert sich quasi bei ihm. Und er selber sagt, ja, tut mir total leid, ist irgendwie richtig blöd gelaufen. Und gibt seine komplette Praxisgemeinschaft dann auch auf, weil rauskommt, dass er eben was mit der Patientin gehabt hat. Und dann geht das Ganze tatsächlich auch vor Gericht, wo dann die Frau, also weil sie tatsächlich Anklage erhebt gegen ihn. Also sie geht quasi, nachdem sie mit ihm Schluss macht, geht sie zur Polizei, beziehungsweise nimmt sich einen Anwalt und klagt ihn eben an wegen sexuellem Missbrauch. Und dann geht das Ganze vor Gericht und da fängt er eben zu argumentieren und zu sagen, na ja, Als wir uns das erste Mal geküsst haben, war sie offiziell nicht mehr meine Patientin, denn im Grunde war es, das Abschlussgespräch hatten wir schon geführt und von daher war die Therapie gerade vorbei. Und die Zeit, in der die beiden eine sexuelle Affäre miteinander hatten, war tatsächlich keine Zeit, in der sie gleichzeitig Gespräche hatten. Also sie war nie seine Patientin und gleichzeitig die Frau, mit der er geschlafen hat. Er sagt selber, dass die Initiative immer von ihr ausging und dass sie ihn unbedingt wollte und dass sie so verliebt war in ihn. Aber dass sie immer Spaß hatte bei den sexuellen Interaktionen und sie sich auch nie beschwert hat und dass sie immer gesagt hat, dass sie glücklich war dabei und dass er sie nicht gezwungen hat und so weiter und so fort. Und am Ende wird er zu einer nicht gerade unerheblichen Geldstrafe verurteilt. Und zwar, weil er sich nicht an das Abstinenzgesetz gehalten hat. Vielleicht magst du so ein bisschen deine Einschätzung zu dieser Entwicklung geben und erklären, was das Abstinenzgesetz ist.
Du meinst meine Einschätzung zu der Entwicklung, dass der Therapeut, nee, ich möchte eigentlich gar nicht das sagen, was mir in meinem Kopf rumgeht, aber dass er einfach sehr unprofessionell gehandelt hat und dass er einfach komplett, ja. Ich sag's mal so, wie es ist, komplett reingeschissen hat.
Ich finde halt diese Frage, ist es normal, sich in seinen Psychologen zu verlieben?
Die können wir gerne erstmal aufnehmen. Das kommt vor. Und es ist auch was, mit dem wir als Therapeuten tatsächlich zwischendurch auch manchmal rechnen müssen. Also es ist was, was passiert. Und was tatsächlich auch okay ist, weil Im ersten Moment ist ja der Therapeut oder die Therapeutin ist eine Person, der du halt dann im besten Fall uneingeschränkt vertrauen kannst und die alles von dir weiß und die dir bedingungslos mit Wertschätzung und mit Wertschätzung und Aufmerksamkeit begegnet und dir quasi ja das Gefühl gibt, du bist gut so wie du bist und ich helfe dir bei deinem Problem. Und bei manchen Menschen kann das durchaus so zu was führen, dass sie eben sich verlieben oder das Gefühl haben, dass der Therapeut, Therapeutin dann quasi ein toller Partner vielleicht wäre oder dann diese Lücke vielleicht auch füllen würde, die vielleicht bei ein oder anderen besteht. Tatsächlich haben auch in Gesprächen mit meinen Supervisoren kam schon ein, zwei Mal bei männlichen Klienten, die ist in der Ambulanz, in der ambulanten Tätigkeit, die jünger oder im gleichen Alter ungefähr sind wie ich, kam schon manchmal auch der Satz, passen Sie auf, es könnte ja auch sein, dass der sich in Sie verliebt.
Mhm.
Und das ist was, was du im Blick behalten musst. Und das ist was wenn es passiert, ist es okay. So wie der Therapeut am Anfang, finde ich, hat er gut reagiert. Der gesagt hat, hey, ist in Ordnung, allerdings ist es nicht möglich. So, wir haben halt dann die Aufgabe, das natürlich nicht irgendwie empathielos abzuschmettern, sondern aber klar Grenzen zu ihm zu sagen, nee, ist nicht. Und dann auch zu gucken, wenn es ausarten sollte oder wenn das nicht in Kontrolle gehalten werden sollte, vielleicht nicht abebbt oder immer stärker wird, dann ist es auch eine Indikation, meiner Meinung nach, die Therapie zu beenden oder eben Therapeutenwechsel zu machen, weil das einfach halt eben den Prozess beeinträchtigen kann. Es kann die Therapie beeinflussen und ist halt vielleicht am Ende nicht mehr so zielführend wie das, was der Patient eigentlich braucht. Und was noch dazu kommt, ist meiner Meinung nach, wenn ein Klient oder Patient sich in Therapeuten verliebt, es mag Ausnahmen geben, aber verlieben sich diese Person eigentlich nicht in die Person.
Sie kennen sie ja gar nicht.
Genau, sie verlieben sich in die Rolle oder in
das Gefühl.
In das Gefühl, was sie bei dieser Person haben und nicht in den Menschen, weil den kennen sie ja wirklich nicht.
Mhm.
Ja.
Das Abstinenzgesetz, vielleicht noch für euch zur Aufklärung, ist tatsächlich. Das Abstinenzgesetz umfasst quasi die Regelung, dass Therapeuten die psychotherapeutische Vertrauensbeziehung, die sie zu den Klienten oder Patienten haben, niemals zur Befriedigung eigener Interessen oder eigener Bedürfnisse nutzen dürfen. Das bedeutet, sie dürfen das Vertrauen oder die Unwissenheit nicht ausnutzen für wirtschaftliche Vorteile. Sie dürfen keine privaten Beziehungen eingehen, zum Beispiel keine Freundschaften. Zumindest nicht, solange die Therapie gerade stattfindet. Mhm. Und eigentlich gebietet das im Grunde, das ist quasi das Gebot des Berufsverbandes, dass man sagt, auch ein Jahr danach nicht.
Ja.
Also du kannst nicht sagen, ich beende die Therapie und dann sind wir Freunde.
Ja.
Du darfst, du musst die Praxisräume von privaten Räumen trennen. Das heißt, du darfst die Therapie auch nicht in deinem Wohnzimmer oder sowas machen. Du darfst mit deinen Patienten nicht ausgehen, essen gehen, andere private Unternehmungen machen. Da kommen wir gleich noch drauf im zweiten Fall. Du darfst keine Geschenke annehmen, keine Erbschaften, keine Dienstleistungen, kein was auch immer. Es darf kein Geschäftsverhältnis geben.
Und das, muss ich sagen, das ist teilweise eine Regel, die ich sehr unangenehm durchzusetzen finde.
Mhm.
Weil so, also, keine Ahnung, so an Weihnachten zum Beispiel kommt schon mal vor, dass ein Patient irgendwie, einmal habe ich so einen selbstgemachten Erkältungsbalsam, hat mir eine mitgebracht, die sie halt einfach gemacht hat, vor allem die Leute, die sie kennt. Und dann hat sie dann ein süßes Schleifchen dran gemacht. Nix hat irgendwie einen Schoko-Weihnachtsmann mitgebracht, weil sie irgendwie meinte, ja, so, ich wollte ihnen einfach auch was mitbringen, es ist doch Weihnachten. Und es ist ja voll lieb. Und ich bin da immer am Struggeln, weil eigentlich darf man ja wirklich gar nichts annehmen.
Ja.
Und es ist so unangenehm, das dann abzulehnen, weil es ja eigentlich wirklich nur was Kleines ist.
Und es ist so eine nette Geste, genau, viel mehr als ein Geschenk.
Genau, ja. Es ist eigentlich eher eine nette Geste und du schmetterst halt eigentlich diese nette Geste ab. Also das Ding ist, ich kann das vollkommen nachvollziehen bei größeren Sachen. Das geht natürlich nicht.
Ja.
Aber ich finde, bei so ganz kleinen, auch selbstgemachten Sachen vielleicht, die so klein sind, eingeschränkt, oder eben also wie Schokolade oder sowas, finde ich, dass da vielleicht ein bisschen Spielraum geben könnte. Aber bei größeren Sachen natürlich gar nicht. Aber weißt du, bei so, ich finde so nette Gesten immer so abschmettern, auch wenn du es natürlich auf empathische und wertschätzende Art und Weise machst. Ich weiß nicht, ob das so gut für die therapeutische Beziehung immer ist.
Ich glaube, es kommt wahrscheinlich darauf an, wie du es erklärst und wie du es irgendwie sagst. Was das alleroberste Gebot ist und im Grunde auch die schwerwiegendste Übertretung des Abstinenzgesetzes ist, wenn ein Therapeut oder eine Therapeutin sexuelle Angebote macht oder es zu sexuellen Handlungen kommt. Es gibt Paragraph 174c des Strafgesetzbuches, untersagt Therapeuten nämlich ganz explizit sexuelle Handlungen mit Klienten bzw. mit Patienten. Das heißt, es ist nicht nur nicht entsprechend dem Berufsethos, sondern es ist illegal. Und dabei ist es völlig egal, ob die Patienten bzw. Klienten damit einverstanden sind und ob es im Einvernehmen geschieht. Oder ob es eine Vergewaltigung ist, rechtlich betrachtet, ist es insofern egal, als dass beides illegal ist.
Ja.
Also überall da, wo einvernehmlicher Geschlechtsverkehr normalerweise erlaubt ist, ist er an dieser Stelle in jedem Fall verboten, weil dieses Machtverhältnis oder um besser zu sagen, diese Informationsungleichheit und damit die Machtposition, die der Therapeut hat und die Möglichkeit, diese Patienten bis zum geht nicht mehr zu manipulieren. Nicht jeden Patienten, aber viele von den Patienten. Diese Machtposition ist so enorm, dass das Gesetz von vornherein sicherstellen will, dass diese Machtposition niemals ausgenutzt werden kann.
Und ist auch genau richtig so. Ich meine auch, dass ja auch Angehörige unter dieses Abstinenzgebot fallen, oder? Also ich nehme an, also so ein Kinder- und Jugendtherapeut kann jetzt nicht einfach was mit der Mutter von dem Klienten anfangen, der irgendwie 12 ist.
Also, genau. Das gleiche Prinzip. Keine Geschenke, keine Urlaube, keine privaten Unternehmungen, keine sexuellen Beziehungen mit Leuten, die im Grunde mit der Person irgendwie verwandt, verschwägert, befreundet sind, wie auch immer.
Ja, ja.
Also das komplette Umfeld der Person ist ebenfalls tabu.
Mhm.
Und tatsächlich habe ich in meinem Umfeld auch von einer Therapeutin gehört, die aus Prinzip in ihrer Praxis zum Beispiel keine Geschwister annimmt. Das heißt, sie behandelt, wenn sie eine Person behandelt, dann behandelt sie deren Schwester, Bruder, Mutter, Vater oder so aus Prinzip nicht.
Das kann ich aber irgendwo auch verstehen.
Weil sie, ich habe nachgefragt, weil ich es interessant fand.
Ja.
Und die Person hat mir dann erzählt, dass die Therapeutin gesagt hat, dass sie nicht sicher sein kann, ob sie die Informationen, die sie über die Familie hat, von der einen oder von der anderen Person hat. Und da quasi die Gefahr besteht, dass sie Informationen preisgibt von einer Person, über die sie gar nicht reden darf, weil sie ja der Schweigepflicht unterliegt und zwar auch den Geschwistern gegenüber.
Ich hätte jetzt eher gedacht, oder der Gedanke wäre mir eher gekommen, dass mir da meine neutrale Position vielleicht flöten gehen würde.
Vielleicht auch das. Also das war ihre Argumentation, warum sie es nicht gemacht hat. Ich musste aber gerade auch im Sinne des Abstinenzgebotes daran denken, dass es dann natürlich auch schwer ist, das Ganze so zu betrachten, als hättest du nur die Informationen von der einen Seite.
Ja, ja, und ich denke mal, also das ist jetzt in der nichts irgendwie, was irgendwie im Ethikrat oder sowas beschlossen wird, sondern eigentlich hast du ja als Therapeut auch die Haltung, neutral zu sein. Und keine Ahnung, nehmen wir an, ich habe die eine Frau, die mehrfach sexuell missbraucht wird, deren Mutter, als sie jünger war und sexuell missbraucht wurde, weggeguckt hat, weil sie eben alkoholkrank war. Und dann habe ich ein paar Jahre später die Mutter vor mir sitzen, die mir dann eine ganz andere Geschichte erzählt, könnte ich mir halt vorstellen, dass ich vielleicht schon vorbeeinflusst bin von der Geschichte der Tochter und ja auch natürlich mit Therapeuten sind auch Menschen, mir eine Meinung gebildet habe und da auch bestimmt irgendwie auch emotional für mich reagiere. Und ich glaube, dass ich da eher Sorge hätte, dass meine Neutralität nicht bestehen bleibt und ich der Person gegenüber mit Vorurteilen reingehe und das dann besser ist, wenn ich diese Person an den Kollegen weitergebe.
Genau deswegen. Ja. Bevor wir zum zweiten Fall übergehen und ganz kurz vielleicht für euch der Grund, weshalb drei Fälle, mir war wichtig zu zeigen, dass es ganz unterschiedliche Entwicklungen gibt, wie es dazu kommen kann und dass es ganz unterschiedlich aussehen kann, weil uns total wichtig ist, dass ihr vorbereitet seid und dass ihr wisst, dass das nicht immer jemand sein muss, der anzügliche Sprüche macht, sondern dass es auch einfach mal sein kann, dass der ganz unverfänglich sagt, wollen wir uns mal auf einen Kaffee treffen. Mm-mm. Und das macht ihr nicht. Mm-mm. Das ist, das sollte auch kein Therapeut jemals fragen. Kein professioneller Therapeut und keine professionelle Therapeutin wird euch jemals fragen, ob ihr mit der Person einen Kaffee trinken gehen wollt.
Nein. Was ich aber sagen will, was anderes ist es bei, man nennt es Exposition in vivo. das ist nur, ja, weil es ja, falsch richtig verstanden werden kann. Zum Beispiel bei so Erkrankungen wie zum Beispiel sozialen Phobien werden manchmal Expositionen gemacht. Heißt, Therapeut oder Therapeutin geht mit Klient oder Patient raus in die Welt und begleitet bei Situationen, wo der Klient sich in wo der Patient vor Angst hat oder der Klient vor Angst hat und die halt herausfordernd sind. Der Therapeut ist in ein bisschen Entfernung dabei oder geht halt mit und bespricht es dann eben nach. Also das ist dann schon in Ordnung. Das wird vor allem in der Verhaltenstherapie genutzt. Ist aber natürlich nicht, wir gehen einfach einen Kaffee trinken. Das findet dann zwar schon außerhalb der Therapieräume statt. Und es kann auch mal sein, dass mal Therapie außerhalb der Therapieräume stattfindet. Aber es ist was anderes.
Ja. Danke, dass du das noch erklärt hast. Also genau, wenn euer Therapeut mit euch just for fun einen Kaffee trinken gehen will.
Genau, das nicht.
Das ist nicht dem Berufsethos entsprechend. Bevor ich mit dem zweiten Fall weitermache, an dieser Stelle eine Triggerwarnung. Im zweiten Fall geht es leider tatsächlich um sexuelle Gewalt. Also bitte passt auf euch auf. Und zwar ging es da um einen 61 Jahre alten Psychotherapeuten, der seine ungefähr 30 Jahre jüngere Patientin sexuell missbraucht und vergewaltigt hat. Der stand in Tübingen vor Gericht. Und zwar war das ein Fall von Vergewaltigung und 52 Fälle von sexuellem Missbrauch. Und zwar hat das zwischen 2020 und 2021 sowohl im Arbeitszimmer des Therapeuten in der Klinik als auch in der Privatwohnung des Therapeuten stattgefunden.
Darf ich kurz reingrätschen? In der Klinik?
In seinem Behandlungszimmer.
Also Praxis oder Klinik?
Der hat in der Klinik gearbeitet.
Also waren auch Kollegen außenrum?
Ja.
Toll.
Und zwar, die betroffene Patientin war tatsächlich so eine, mit bösen Zungen gesagt, Drehtürpatientin. Die hatte eine schwere Persönlichkeitsstörung und wurde als Kind von ihrem Vater sexuell missbraucht. Und die war schon jahrelang immer wieder Patientin in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Und sie hat quasi unter massiven Selbstverletzungen und Suizidgedanken gelitten und hat als Resultat daraus das Sorgerecht von zwei ihrer Kinder verloren. Und die Tatsache, dass sie das Sorgerecht verloren hat, hat im Juli 2020 dazu geführt, dass sie notfallmäßig wieder in die Klinik gekommen ist, weil sie eben, vermute ich zumindest, suizidgefährdet gewesen ist, weil es eine Notfalleinweisung war. Und in dieser Zeit ist der Arzt ihr quasi das erste Mal begegnet. Also der war, ja.
Was, Arzt oder Psychotherapeut?
Ich meine, er war Psychotherapeut und Arzt.
Ah ja, okay.
Also beides.
Ja, okay.
Der war, wie sie später gesagt hat, er war groß und sportlich und er war älter als alle anderen Ärzte oder die meisten Ärzte, die sie in dieser Klinik kennengelernt hat. Und er hat zu dem Zeitpunkt gerade eine Weiterbildung zum Psychotherapeuten gemacht. Und hat ihr dann angeboten, dass er sie behandeln würde, während er quasi gerade Stunden sammelt dafür. Mhm. Und sie hat ihn wahrgenommen als Geschenk des Himmels, weil sie ihn so sympathisch fand. Und die beiden haben die Therapie quasi angefangen in der Klinik und haben sie dann später ambulant fortgeführt. Und sie hat sich von ihm halt sehr verstanden gefühlt. Sie hatten eine sehr, sehr vertrauensvolle Beziehung. Sie hat ihm sehr, sehr viel erzählt. Und sie hat später selber vor Gericht gesagt, als sie in die Klinik eingewiesen wurde, dachte sie, ganz ehrlich, ich habe jetzt 59 Therapeuten durch. Wie soll mir der 60. jetzt hier noch helfen? Und dann wäre dieser Arzt reingekommen, der gesagt hat, er macht gerade diese Ausbildung zum Psychotherapeuten. Und das war der erste, zu dem sie sofort Vertrauen hatte und dem sie sofort irgendwie geglaubt hat und vertraut hat. Und über die Zeit dieser Therapie entwickelt sich diese Beziehung von den beiden aber in eine sehr ungünstige Richtung. Und zwar haben sie erst eben diese Therapie in den Räumlichkeiten. Irgendwann lädt der Arzt bzw. der Therapeut sie aber dann zu langen Spaziergängen ein. Also sie machen Therapie, während sie stundenlang draußen spazieren gehen. Und irgendwann fragt er sie, ob sie nicht zu ihm nach Hause kommen will. Und da könnten sie auch Therapie machen. Und da könnten sie auch über alles sprechen. Und sie erzählt später vor Gericht, dass sie sich über diese Zeit immer mehr emotional abhängig von ihm gefühlt hat. Und sie immer mehr das Gefühl hatte, dass sie ohne die Beziehung zu ihm ihr Leben so gar nicht hinbekommen würde. Und er selber hat halt auch zu ihr gesagt, hey, ich mache jetzt diese Therapie mit dir. Ich bringe dich quasi wieder auf den grünen Zweig. Und danach schreibe ich ein Gutachten. Und mit dem Gutachten kriegst du das Sorgerecht für die beiden Kinder zurück. Und sie hat ihm das halt geglaubt. Und irgendwann war sie eben bei ihm zu Hause. Und er hat ihr deutlich gemacht, dass er sexuelle Handlungen von ihr erwartet, also dass er mit ihr schlafen will. Und sie hat selber deutlich gemacht beim allerersten Mal, dass sie keinen Sex mit ihm will, dass sie nicht will, dass er sie anfasst. Aber sie selber hat halt nach der ersten Ablehnung, nach der er trotzdem einfach weitergemacht hat, gesagt, okay, gut, ich habe von meinem Vater gelernt, Männer wollen halt Sex. Das fand ich richtig furchtbar, wirklich. Und diese Informationen, die dieser Arzt und der Therapeut über sie hatte, hat er halt ausgenutzt, um ihr klarzumachen, was er von ihr erwartet. Und sie hat beim ersten Mal gesagt, sie will nicht. Und deswegen wurde das vor Gericht auch als Vergewaltigung gewertet, weil sie die ganze Zeit gesagt hat, sie will nicht, lass mich los, ich möchte nicht. Und irgendwann hat sie halt aufgehört, sich zu wehren nach dem ersten Mal, weil sie halt Angst hatte, wenn sie zu ihm die Beziehung abbricht, dass erstens sie eine extreme Krise wieder hat, weil diese Beziehung wegfällt. Und zum anderen, dass er dieses Gutachten nicht schreibt und dass sie das Sorgerecht für ihre Kinder nicht bekommen wird. Und deswegen hat sie halt mitgemacht und hat weitergemacht. Und irgendwann waren diese sexuellen Kontakte ja nicht mehr bei ihm zu Hause, sondern wieder zurück in der Klinik. Und tatsächlich sogar auf der Behandlungsliege in dem Zimmer. Also nicht mal in irgendeinem Nebenzimmer oder sowas, sondern sie hat selber gesagt, sie konnte hören, wie seine Kollegen und andere Patienten an der Tür vorbeigegangen sind. Und Anfang 2021 wird sie dann schwanger von ihm. Und das ist der Moment, in dem er quasi merkt, ah, okay, ich habe jetzt irgendwie hier ein Problem, die ist schwanger. Und er drängt sie zur Abtreibung und sagt, wenn du nicht abtreibst, dann schreibe ich das Gutachten nicht. Also auch dann kriegst du das Sorgerecht für deine Kinder nicht. Und dann bricht er kurz darauf den Kontrakt von heute auf morgen quasi ab. Und blockiert seine Patientin auch auf allen möglichen Kanälen. Also nach dem ersten Mal Geschlechtsverkehr zwischen den beiden hat er sie zum Beispiel auch nicht mehr nach ihrer Krankenkassenkarte oder sowas gefragt. Also es war einfach, sie haben Sex, sie machen Therapie. Irgendwann haben sie überhaupt keine Therapie mehr gemacht, sondern haben quasi nur miteinander geschlafen. Und sie wollte das eigentlich die ganze Zeit nicht, konnte sich aus dieser Beziehung mit ihm aber nicht lösen, weil er eben der einzige Therapeut war, mit dem sie jemals über all diese Dinge reden konnte und weil er ihr eben versprochen hat, dieses Gutachten zu schreiben. Und in dem letzten Gespräch, das es zwischen den beiden gab, ist sie zu ihm in die Klinik gekommen und hat gesagt, hey, was ist das hier, was soll das, warum blockierst du mich überall? Und da hat er ihr wohl gesagt, das hier ruiniert mein ganzes Leben, wenn das hier rauskommt, ist meine Karriere komplett im Eimer, das kann ich nicht riskieren, wir können uns nie wiedersehen. Und daraufhin, also sie sagt auch später, das Gespräch dauerte 7 Minuten. Also es war wirklich, sie wurde komplett von ihm abgefrühstückt und abgewiesen. Und daraufhin hat sie Anzeige gegen ihn erstattet, wegen Vergewaltigung und sexuellem Missbrauch. Denn Kurzer Side Note, wenn Psychotherapeuten mit ihren Klienten oder Patienten schlafen, gilt das als sexueller Missbrauch, weil eben dieses Ungleichgewicht als Manipulationsstrategie vorausgesetzt wird und alle Psychotherapeuten wissen, dass das illegal ist. Ja, die Verteidigung des Arztes vor Gericht hat dann gesagt, naja, es war ja alles einvernehmlich und es ist ja auch erst am Ende, nach dem Ende des Behandlungsverhältnisses entstanden. Das ist übrigens eine sehr häufige Argumentation vor Gericht. Es wird immer behauptet, dass es zum Zeitpunkt der aktiven Therapie ja gar keine sexuelle Beziehung oder ähnliches gab. Und ja, also es gab zu dem Zeitpunkt, als ich das nachgelesen habe, habe ich zumindest noch kein Urteil gefunden. Was mir ein bisschen komisch erscheint, weil der Fall schon ein paar Jahre her ist, aber ich habe noch kein Urteil gefunden, was da am Ende des Tages ausgesprochen wurde. Sicher ist, dass der Gutachter schon vor Gericht gesagt hat, sie werden in ihrem Leben keine Patienten mehr therapieren.
Das hoffe ich doch.
Ja.
Da sind wir eigentlich neben dem Verstoß gegen das Abstinenzgebot und gegen diesen Paragraph 174c auch schon bei so vielen anderen Verstößen gegenüber den Ethikrichtlinien und gegenüber den generellen Psychotherapierichtlinien, die man so befolgen sollte. Also ich wollte mir schon an den Kopf schlagen, als ich gehört habe, dass ihr versprochen hat, ein Gutachten zu schreiben, mit dem sie ihre Kinder zurückkriegt. Das kannst du niemandem versprechen. Du weißt ja gar nicht, ob die fähig ist, ihre Kinder zu haben, wenn sie weggenommen wurden. So, das kann man ja nicht machen. Ich meine, klar, wenn er könnte sagen, ich schaue es mir an und wir können gern darüber sprechen und wir gucken mal, ob das möglich ist und ich möchte ihnen gerne helfen, aber mehr kannst du da nicht sagen.
Ja.
Du kannst nicht versprechen, ich schreibe dir dieses Gutachten.
Ja,
oh, Junge.
Also das, was ich daran so krass fand, war, sie hat selber erzählt, wie sie bei ihm zu Hause auf seiner blauen Couch saß und er Essen gekocht hat für die beiden und ihr ein Glas Rotwein eingeschenkt hat. Und sie meinte, sie saß da und in dem Moment dachte sie, Mann, ich passe hier überhaupt nicht rein, was mache ich hier gerade? Aber die Abhängigkeit zu ihm war halt schon zu groß, die Therapie dauerte schon zu lange an, die emotionale Bindung war zu stark. Und natürlich auch dieses, in dem Fall, Machtverhältnis.
Ja.
Weil er ihr natürlich symbolisiert.
Signalisiert?
Signalisiert, danke schön. Signalisiert hat, dass er so mächtig ist, ein Gutachten schreiben zu können, dass ihr das Sorgerecht ihrer Kinder zurückbringt.
Ja, damit hat er sie
voll, für ihre Kinder, meine ich.
Damit hat er sie voll am Haken gehabt.
Ja.
Damit und konnte sie nicht weg.
Also die die Ärzte vor Ort, die dann davon das mitbekommen haben, waren halt auch alle super schockiert und haben gesagt, das hätte ich nie gedacht und das wusste ich alles nicht und so weiter und so fort. Und das ist halt auch etwas, das diese Fälle häufig auszeichnet, dass drumherum nie jemand was gesehen haben will. Das ist ein bisschen wie Münchhausen bei Proxy. Es will niemand was gesehen haben.
Ich denke mir aber auch gerade, naja, zumindest, also auch im ambulanten Setting ist es ja so, dass die Sitzungen, wenn sie, solange sie nicht eben wieder aufgezeichnet werden, ja, niemand weiß, was darin passiert. Ne? Also ich meine, jetzt bei uns im Institut aktuell im Rahmen der Weiterbildung und der Ausbildung ist es so, dass die Sitzungen Video aufgezeichnet werden bei uns. Das ist zum Zwecke der Qualitätssicherung, das ist zum Zwecke, weil wir eben alle in Ausbildung sind und wir von uns mit unseren Supervisoren teilweise auch die Videos angucken und dann eben von ihnen supervidiert werden. Vielleicht noch eine wichtige Side-Note, wenn wir heute darüber sprechen, was erlaubt ist und was nicht in Psychotherapiegesprächen. Wenn ihr irgendwie, wenn Ton oder Video mitgeschnitten wird, müsst ihr immer vorher darüber informiert werden und müsst dem ausdrücklich zustimmen, schriftlich. Sonst ist es tatsächlich auch nicht zugelassen. Bei uns macht es Gott sei Dank die Erstsicht, nennt man das, also die Leute, die vor uns die Patienten sehen. Aber sonst, wenn sowas nämlich nicht da ist, dann, wenn ich an meine Gespräche denke, würde niemand wissen, was ich mit meinen Patienten mache, außer eben meine Doku, die ich schreibe.
Ja, das ist tatsächlich auch ein großes Problem in den Prozessen, dass es Aussage gegen Aussage im Grunde, also dass Aussage gegen Aussage steht und es unmöglich ist, nachzuweisen, was in diesen Räumlichkeiten passiert ist und was genau da abgelaufen ist. Und es in den seltensten Fällen, weil es ja meistens nicht sofort zur Anzeige kommt, Spuren gibt, das wollte ich sagen. Und ich glaube, das ist halt gerade in diesem Kreis häufig das Problem, dass auf der einen Seite Schuld ein sehr verbreitetes Gefühl ist und eben diese Verbindung mit dem Therapeuten, die besteht. Und zum anderen natürlich Scham und Angst, dass einem nicht geglaubt wird, weil man es nicht beweisen kann.
Ja.
Und weil in der Dokumentation möglicherweise ganz andere Sachen drinstehen.
Ja.
Und
die aber ja in dem Fall der Arzt / Psychotherapeut ja selbst geschrieben hat. Natürlich schreibt er da nicht rein, dass er seine Patientin vergewaltigt.
Ja, also das Problem an der Sache ist halt auch, dass es bei einigen von den Therapeuten, also ich habe jetzt nur 3 Fälle rausgenommen, es gab einige mehr, die ich gelesen habe, dass es bei den Patienten bzw. bei den Therapeuten häufig eben auch dazu kommt, dass da einfach Doku fehlt. Da wird gar nichts dokumentiert und manchmal ist das ein Flüchtigkeitsfehler, obwohl das gemacht werden muss,
ja,
weil einfach zu viel zu tun ist. Und bei manchen von diesen Therapeuten, die sexuelle Kontakte mit Patienten und Patientinnen hatten, fehlt die Doku dann aus anderen Gründen. Mhm. Und dann wurde halt einfach mal nichts aufgeschrieben.
Das ist aber, glaube ich, auch, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass man das auch erkennt. Weil ich meine, wenn es aus Flüchtigkeit passiert, weil man keine Zeit hat oder weil alles drunter und drüber ging, gerade im Klinikalltag ist es mir auch schon passiert, dass ich nicht geschafft habe zu dokumentieren. Und die Woche drauf saß ich dann da, dachte mir so, Kacke, ich weiß nicht mehr, was wir besprochen haben im Detail. Dann fasse ich das grob zusammen, was mir halt noch einfällt.
Mhm.
Aber dann sind es einzelne Stunden, die nicht da sind. Ne?
Ja.
Und die nächsten sollten dann gewissenhaft wieder dokumentiert sein. Und dann ist es halt, klar, es sollte gemacht werden. Aber natürlich sind wir alle Menschen und Fehler und Flüchtigkeitsfehler und auch mal keine Zeit passiert. Und ich würde auch sagen, kann bis zu einem gewissen Grad, kommt doch an welche Themen, das sind verkraftet werden im Verlauf einer Therapie. Aber wenn jemand ja das sexuellen Missbrauch wirklich kontinuierlich weiterführt, dann würde ich mal behaupten, dass da auf lange Sicht keine Dokumentation geführt wird.
Oder gelogene Dokumentation.
Oder gelogene, ja, Dokumentation, ja.
Der dritte Fall war, fand ich, irgendwie auch nochmal anders heftig. Weil ich mich da ehrlich gesagt gefragt habe, wie dieser Psychotherapeut eigentlich durch die Selbsterfahrung durchgekommen ist. Auch an dieser Stelle eine Triggerwarnung wegen sexueller Gewalt und Stalking. Und zwar gab es eine Verhandlung am Wiener Landgericht zu einem Wiener Psychotherapeuten, der am Ende des Tages auch wegen sexuellem Missbrauch und beharrlicher Verfolgung verurteilt wurde. Der hatte im Laufe seiner Therapie sexuelle Beziehungen zu 3 seiner Patientinnen gehabt während der Therapie und hat darüber hinaus 2 Frauen über Monate hinweg gestalkt. Also er ist seinen Patientinnen, bei der einen ist er im Hotel in Thailand plötzlich aufgetaucht, als sie mit ihrem Mann in den Urlaub geflogen ist, und hat quasi das Wissen, das er darüber hat, wo sie hinfliegt und was sie ihm erzählt hat, ausgenutzt, um ihr hinterher zu fliegen und sie quasi in diesem Sinne zu stalken. Und die zweite Patientin hat er selber mit in den Urlaub genommen, zusammen mit seiner Verlobten. Und ist quasi mit einer seiner Patientinnen nach Ägypten geflogen, zusammen mit seiner Verlobten. Und die haben alle 3 im selben Bett geschlafen. Also ich habe mich auch gefragt, was der Verlobten für eine Geschichte erzählt worden ist, dass sie das irgendwie einfach so abgenickt hat. Verrückt für mich war, dass er am Ende zu 11 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt wurde, allerdings auf Bewährung. Und er selber im Prozess in Berufung gegangen ist und sich beschwert hat, weil er gesagt hat, das sei tatsächlich überhaupt nicht wahr und so schlimm wäre es gar nicht gewesen und das wäre Verleumdung seiner Berufsgruppe und so weiter und so fort. Also er sagt, diese 3 Frauen hätten quasi einen Komplott gegen ihn geschmiedet. Und eine der Betroffenen, die war Lehrerin, hat gesagt, dass sie selber, also das ist die, die mit ihm zusammen in den Urlaub geflogen ist, dass sie in ihm die absolute perfekte Person gesehen hat. Also für ihn war sie das, für sie war er das absolute Ideal. Und was ich interessant fand, eine ideale Vaterfigur. Also es ging quasi nicht nur darum zu sagen, du bist mein Partner, sondern du bist wie der Papa, dem ich alles recht machen will, hat sie vor Gericht gesagt. Und es kam schon während der Therapie zu einer massiven Grenzüberschreitung, weil er quasi ihr gesagt hat, dass sie jetzt ein paar Atemübungen machen und dass sie sich dafür obenrum frei machen muss. Kurze Side Note an euch. Es gibt keine Atemübung, bei der ihr irgendwas obenrum ausziehen müsst. Nur für den Fall, dass ihr jemals daran gezweifelt habt. Nein. Er hat jedenfalls gesagt, sie soll sich obenrum frei machen, damit sie in Ruhe atmen können. Und hat dabei dann ihre Brüste massiert. Und hat sie auch sonst an unterschiedlichen Stellen am Körper berührt. Und sie selber hat es halt als massive Manipulation empfunden. Also auch als manipulatives Verhalten. 2016 hat dann eine andere Patientin, die bei der er eben in Thailand aufgetaucht ist, die hat die Therapie beendet und hat es auch öffentlich gemacht, dass ihr eigener Therapeut sie quasi gestalkt hat. Und die dritte Patientin hat er fast täglich auf der Arbeitsstelle besucht und wollte sich da mit ihr unterhalten. Also es geht auch so rum, dass es nicht, jetzt haben wir drei Fälle, einmal mehr oder weniger, also im Grunde einvernehmlich, aber wir wissen alle, einvernehmlichen Geschlechtsverkehr mit zwischen Patient und Therapeut gibt es eigentlich nicht. Laut Gesetz auf jeden Fall nicht. Dann haben wir das zweite in Form von sexueller Gewalt und Vergewaltigung. Und im dritten jetzt eben der Therapeut, der von sich aus die Grenze nicht einhalten kann und seinen Patientinnen quasi hinterherläuft und mit ihnen quasi Zeit verbringen will, wenn man so will.
Ja.
Also tatsächlich, das Gesundheitsministerium hat sich im letzten Fall dann eingeschaltet und hat bereits bevor das Ganze zur Anklage gekommen ist, ein 2,5-jähriges Berufsverbot gegen ihn verhängt, weil es schon mal Anschuldigungen in die Richtung gegen ihn gab. Aber er hat dann weiter praktiziert. Und dann ist es eben auch zu diesen Taten gekommen.
Er hat weiter praktiziert.
Er hat ein Berufsverbot. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob er gewartet hat, bis das Berufsverbot vorbei war und dann weitergemacht hat. Oder ob er es noch währenddessen gemacht hat. Aber es war auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass er solche Straftaten begangen hat.
Noch Wiederholung, ey. Das gibt's doch nicht.
Ja. Und um sicherzustellen, wir haben jetzt schon ganz viel drüber geredet, was ist ein guter Therapeut, eine gute Therapeutin, was nicht, was machen die nicht, haben wir euch nochmal zusammengefasst, was gibt es für mögliche Verstöße gegen die Berufsordnung. Jetzt haben wir ganz viel über dieses Abstinenz, über die Abstinenzregelung und sexuelle Interaktion zwischen Patient und Therapeut gesprochen. Aber vielleicht willst du noch ein bisschen erzählen, Maxi, was es sonst irgendwie für Fehler gibt, die Patienten theoretisch machen könnten, die Therapeuten theoretisch machen könnten und was etwas ist, woran man einen guten Therapeuten zum Beispiel erkennt.
Ja. Was mir gerade noch dazu einfällt, ist das Abstinenzgebot, worüber wir gerade gesprochen haben. Das ist ja tatsächlich gesetzlich geregelt. Mhm. Und die Fälle, die wir gerade hatten, sind ja wirklich vor Gericht gekommen. Mhm. Und also quasi, das ist illegal, was da passiert ist. Dem gegenübergestellt ist noch die Berufsordnung, quasi die Richtlinien, denen wir Psychotherapeuten folgen müssen. Wenn man gegen einige davon verstößt, ist es nicht direkt illegal. Es ist eine Ordnung, der man im Berufsethos folgt. Allerdings ist es nicht illegal, ein oder zwei der Dinge, die ich jetzt gleich aufzähle, zu verletzen. Es kann auch mal sein, dass es vielleicht mal zu kurz kommt oder dass andere Themen auf einmal wichtiger sind und irgendwie dann dem Therapeut auch was durchrutscht. Das kann passieren. Aber jemand, der da wirklich gewissenhaft arbeitet, achtet eigentlich darauf, dass diese Punkte abgehakt sind und dass diese Punkte auch beachtet werden. Jetzt ist es so, wenn dagegen verstoßen wird, gibt es allerdings Grund, eine Beschwerde zum Beispiel einzureichen. Und da kann dann eben geprüft werden, ob diese Person weiterhin berechtigt sein sollte, diesen Beruf auszuüben.
Wir schreiben euch in die Shownotes rein, wo ihr offizielle Beschwerde einreichen könnt, wenn ihr das Gefühl habt, dass euer Therapeut oder eure Therapeutin gegen diese Berufsordnung massiv verstößt.
Genau. Das geht schon los in den ersten Sprechstunden tatsächlich. Also wir haben ja schon oft darüber gesprochen, es gibt am Anfang jeder Therapie erstmal so Sprechstunden, probatorische Sitzungen, wo man sich erstmal kennenlernt. Die können auch erstmal total zwanglos ablaufen, man lernt sich kennen. Aber spätestens, wenn es dann in Richtung konkrete Therapie geht, sollte eigentlich durchgeführt werden, dass Therapeut oder Therapeutin den Patienten über das Vorgehen der Psychotherapie aufklärt. Also quasi, okay, was machen wir? Wie lange sind die Sitzungen? Wie oft finden die Sitzungen statt? Wie ist es mit der Bezahlung? Ist es privat oder macht es die Krankenkasse? Was brauchen wir für die Beantragung einer Therapie? Wie lange kann die Therapie dauern? Wie viele Sitzungen? Was ist, wenn die Sitzungen ablaufen? Können wir verlängern? Dass der Patient oder der Klient eine Vorstellung davon bekommt, okay, wie läuft sowas ab? Das muss nicht in allen Details erklärt werden, natürlich nicht. aber dass ihr einfach das Gefühl habt, okay, ich weiß, wie es jetzt weitergeht, ich weiß, wie das ungefähr ablaufen wird. Und natürlich dürft ihr jetzt halt Fragen stellen. Die müssen euch dann auch beantwortet werden in Bezug auf eben den Vorgang. Und das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr einfach dann nicht blind reinstolpert, sondern dass ihr da wisst, was ihr macht und wozu ihr auch zustimmt mit eurer Unterschrift zur Therapie. Natürlich ist es so, dass auch der Anspruch besteht, dass richtige Diagnostik gemacht wird und dass, wenn ihr zum Beispiel, natürlich, wenn ihr bei der Krankenkasse eine Therapie beginnt, muss eine Diagnose gestellt werden. Und da wird schon vorausgesetzt, dass der Therapeut da gewissenhaft nachguckt und dass da eine Diagnose gewählt wird, die auch zu einem Krankheitsbild passt und nicht einfach irgendwie willkürlich gesetzt wird. Das ist schon ein Anspruch, der, finde ich, auch richtigerweise an die Psychotherapeuten gestellt wird. Und was auch total wichtig ist, was ihr mal erfragen könnt, wenn ihr da irgendwie Zweifel dran habt, dass wir Psychotherapeuten auch nach Beendigung der Ausbildung müssen wir weiterhin Fortbildungen machen und an Supervisorentreffen teilnehmen, um eben zu gewährleisten, dass wir uns immer auf dem neuesten Stand befinden und dass wir halt weiterhin die Berechtigung haben, weiterhin immer wieder gucken, dass wir allen Standards gerecht werden. Genau, dass wir eben einfach weiter diesen Beruf ausüben dürfen, weil es einfach ein Beruf ist, der mit super viel Verantwortung einhergeht und von daher einfach gescheit gemacht werden sollte.
Über das Abstinenzgebot haben wir jetzt schon ganz viel gesprochen, was da erlaubt ist und was da nicht erlaubt ist. Ich glaube, das können wir an der Stelle überspringen. Das nächste, was es gibt, ist natürlich das Thema Schweigepflicht. Das ist was, womit ihr euch häufig auch an uns wendet in Nachrichten über Instagram. Wenn ich jetzt eine Therapie anfange, was, wenn der Therapeut meinem Chef, meiner Mutter, meiner Schwester, wem auch immer davon erzählt? Der Therapeut oder die Therapeutin unterliegt der Schweigepflicht. Das heißt, es ist ihm oder ihr nicht gestattet, mit irgendjemandem über irgendetwas zu sprechen, das ihr erzählt habt. Die Person darf noch nicht mal sagen, dass sie euch kennt.
Und das gilt auch, wenn ihr minderjährig seid und eure Eltern was wissen wollen.
Ja. Dritten gegenüber dürfen also keinerlei Auskünfte gemacht werden, es sei denn, ihr habt schriftlich, also mit Unterschrift und allem drum und dran, zugestimmt, dass die Person etwas erzählen darf. Tatsächlich liegt der Bruch von dieser Schweigepflicht auch vor, und da würde ich explizit darauf achten an eurer Stelle, wenn ihr zu einem Therapeuten geht, wenn da irgendwelche Patientenakten oder Unterlagen einfach irgendwie rumliegen. Wenn ihr also sehen könnt, da liegt irgendwie ein Brief mit, weiß ich nicht, mit einem Patienten, mit Patientendetails oder Name und Adresse oder was auch immer irgendwo rum und ihr könnt das einsehen, das ist ein ganz eindeutiger Bruch der Schweigepflicht. Therapeuten haben sicherzustellen, dass das niemand einsehen kann. Das heißt, dass du nicht einfach in die Räumlichkeiten reingehst, guckst auf den Schreibtisch und siehst sofort irgendwelche Patientenunterlagen.
Ja.
Und natürlich gibt es auch da aber die Ausnahme, abgesehen von der Entbindung der Schweigepflicht, wenn es irgendeine höherwertige Rechtsgrundlage gibt, also wenn es irgendwie um beispielsweise euren Schutz geht, also wenn ihr selber zum Psychologen oder Psychotherapeuten geht und ihr sagt, dass ihr ernsthaft darüber nachdenkt, euch das Leben zu nehmen, dann ist der Therapeut nicht nur gestattet, sondern er ist verpflichtet, das zu melden, weil er sich selber strafbar macht, wenn er es nicht tut, wenn er weiß, dass ihr euch das Leben nehmen wollt und er sagt nichts, das darf er nicht. Das heißt, da ist er verpflichtet, diese Schweigepflicht zu brechen, allerdings nur in puncto auf dieses eine Thema. Das heißt nicht, dass der Therapeut zur Klinik geht und sagt, hey, pass auf, hier ist die komplette Krankenakte für diese Person. Sondern das Einzige, was die Person macht, ist zu sagen, ich habe hier jemanden, der ist suizidgefährdet. Ich glaube, er oder sie möchte sich das Leben nehmen. Ich brauche jetzt hier Unterstützung. Das Gleiche gilt, wenn ihr vor einem Psychotherapeuten ankündigt und glaubhaft versichert oder ankündigt, eine Straftat begehen zu wollen. Beispielsweise ihr sitzt beim Therapeuten und sagt, ja, wenn ich gleich nach Hause komme, ich bin gerade so wütend auf meine Mutter, dann steche ich sie ab. Auch da darf der Psychotherapeut nicht schweigen. Im Gegenteil, er muss die Schweigepflicht brechen, weil er sich selber strafbar macht, wenn er es nicht erzählt.
Ja, auf jeden Fall. Des Weiteren ist es so, wenn wir jetzt gerade auch bei Akten sind und bei Einsicht in Patientenunterlagen, die eventuell irgendwo rumliegen, was ihr natürlich jederzeit einsehen dürft, ist eure eigene Patientenakte. Also eure Behandlungsunterlagen, denn jeder Psychotherapeut hat Unterlagen wie Arztbriefe, hat die eigene Dokumentation, hat eine Diagnostik und die legt natürlich unter eurer eigenen Akte ab und die dürft ihr einsehen. Es gibt eine Ausnahme, nämlich wenn der Psychotherapeut oder die Therapeutin befürchtet, also wirklich auch mit Grund befürchtet, dass die Einsicht der Unterlagen eure Gesundheit gefährden könnte, beziehungsweise dass es den weiteren Therapieverlauf gefährden könnte. Das ist tatsächlich ein Grund, zum aktuellen Zeitpunkt zu sagen, nee, geht nicht, würde ich Ihnen nicht empfehlen. Das muss der Therapeut natürlich gut begründen. Aber er darf, soweit ich weiß, nicht generell die Einsicht verweigern, sondern darf nur zum aktuellen Zeitpunkt sagen, hey, ich glaube, gerade ist es keine gute Idee, wenn dann, dann und dann.
Ich glaube, er muss keine zeitliche Angabe machen. Ich glaube, er kann einfach sagen, nicht jetzt.
Aktuell nicht.
Punkt.
Ja. Genau. Halt nur aber nur auch mit gutem Grund. Außerdem, das ist auch wieder was, wo ich mir auch denke, naja, das ist natürlich nicht immer gegeben und natürlich kommt manchmal auch das Leben in die Quere. Ist es aber schon so, dass Therapeuten sicherstellen sollten, dass die Stunden möglichst störungsfrei ablaufen. Das heißt, wenn ihr irgendwie in Therapie sitzt und ihr redet gerade und ständig klingelt die Tür oder ein Hund bellt ständig dazwischen und total laut, sodass es auch stört. Oder das Telefon klingelt ständig und im schlimmsten Fall geht der Therapeut irgendwie auch noch ran und sagt, ja, ich bin gleich da. Das ist halt was, was nicht geht. Genauso wie wenn Therapeut oder Therapeutin die Stunden wiederholt, massiv zu spät anfangen oder viel zu früh beenden. Eine Therapiestunde geht immer 50 Minuten. Natürlich kann es mal sein, dass man mal später startet oder mal früher aufhören muss, weil irgendwas ist. Aber das sollte einfach nicht so oft passieren.
Das nächste ist, und das habe ich tatsächlich in meinem Umfeld auch schon gesehen, ein unangemessener Umgang mit Ausfallhonoraren beziehungsweise mit Honoraren an sich. Was heißt das? Wenn ihr einen Termin bei einem Psychologen, Psychotherapeuten, wie auch immer habt und ihr sagt diesen Termin 20 Minuten vorher ab, dann ist das für den Therapeuten eine ausgefallene Stunde. Die Leute, die als Psychotherapeuten arbeiten, machen ihren Job im Prinzip zwar gerne, aber eben auch nicht unbezahlt. Das heißt, für den Therapeuten ist das in dem Fall eine Stunde, die er nicht berechnen kann. Das bedeutet, dass die meisten Psychotherapeuten sogenannte Ausfallhonorare nehmen. Das heißt, sie sagen, okay, wenn du einfach nicht erscheinst oder du kommst, sagst 20 Minuten vorher ab oder was auch immer, dann berechne ich dir x Euro, die du dann an mich zahlen musst. Ich stelle also eine offizielle Rechnung und du musst diesen Ausfall dieser Stunde dann bezahlen. Jetzt darf der Therapeut euch aber erstens diese Rechnung nicht stellen, wenn er euch nicht vorher darüber aufgeklärt hat. Also das darf er nicht, wenn ihr nicht wusstet, dass das Geld kostet, darf er nicht plötzlich mit einer Rechnung um die Ecke kommen.
Dann hat er Pech gehabt.
Er darf von euch nicht 10.000 Euro verlangen dafür, dass ihr eine Stunde verpasst habt, sondern er muss sich an bestimmte Gebührenordnungen für Ärzte und Therapeuten halten.
Ich meine, das ist bei uns zumindest, ich weiß nicht, ob es vielleicht länderabhängig ist, in Baden-Württemberg liegt es, glaube ich, bei um die 50 bis 60 Euro,
glaube ich. Das weiß ich nicht. Ich weiß, dass es eine Gebührenordnung dafür gibt, aber ich weiß nicht, wie hoch sie ist.
Also ich weiß, als ich selbst Erfahrung gemacht habe, galten ja für mich die gleichen Regeln.
Mhm.
Und als ich da einmal auch tatsächlich den Termin komplett vergessen habe, einmal, als ich den Termin tatsächlich total vergessen habe, musste ich, glaube ich, 60 Euro zahlen. Es war eine Supervisorin, die bei unserem Institut war. Von daher nehme ich mal an, dass sie sich an die Gebührenordnung hält.
Ja.
Und bei mir weiß ich es nicht. Also ich weiß nicht genau, bin mir nicht ganz sicher, weil tatsächlich wir im Institut, ich glaube, ein bisschen andere Gebührenordnung haben. Ach, bin mir da nicht sicher. Naja.
Auf jeden Fall kann man es einsehen. Und der Therapeut darf von euch nicht mehr als das verlangen. Es sei denn, er hat mit euch von Anfang an schriftlich ausgemacht, dass er mehr verlangen darf. Aber dann habt ihr das unterschrieben. Also kurze Side-Note am Rande. Bitte unterschreibt nie irgendwas, das ihr nicht gelesen und verstanden habt. Und dann gibt es natürlich noch einige weitere Verhaltensweisen, die man von Therapeuten eigentlich eher nicht sehen möchte, beziehungsweise die nicht darauf hinweisen, dass das qualitativ hochwertige Arbeit ist. Beispielsweise, wenn unrealistische Hoffnungen oder Versprechungen gemacht werden in Bezug auf Besserung oder Heilung oder auch auf Gutachten, wie wir in dem einen Fall hatten. dass da irgendwie angekündigt wird, ich schreibe dir dann ein Gutachten, dann kriegst du dein Sorgerecht zurück. Das ist maximal unprofessionell, mal abgesehen von allem anderen, was da passiert ist.
Oder auch zu versprechen, ja, hey, also, keine Ahnung, wenn ich jetzt an den ersten Fall denke, wo die junge Frau wegen dem Tod ihres Vaters ja anfangs reinkam, zu sagen, irgendwie, ja, also ich kann Ihnen versichern, dass nach 12 Stunden ist die Trauer wie weggeblasen.
Ja.
Nee. Es kann euch niemand versprechen. Auch bei einem guten Therapeuten, der sich an alle Regeln hält, auch da ist nicht garantiert, dass die Therapie erfolgreich ist.
Ja. Das nächste ist, dass es Therapeuten nicht gestattet ist, ihre Patienten. Ich finde, es ist verrückt, dass wir das alles erzählen, weil es sollte eigentlich so eine Selbstverständlichkeit sein.
Ja, aber ist es ja nicht.
Therapeuten dürfen ihre Patienten nicht auf irgendeine Art und Weise politisch, weltanschaulich oder religiös beeinflussen. Das heißt, wenn euch ein Therapeut gegenüber sitzt, der versucht euch zu erzählen, dass ihr nur Depressionen habt, weil ihr nicht an Buddha glaubt, dann ist das eine Vorgehensweise, die erstens nicht nur lächerlich ist, sondern zweitens auch noch extrem unprofessionell. Oder wenn die Person sagt, naja, wenn du die AfD wählen würdest oder wenn du die Grünen wählen würdest oder wenn du, keine Ahnung, wen auch immer wählen würdest, dann würde die Welt eine ganz andere sein und dann hätten wir auch eine bessere Beziehung zueinander und dann könnte ich ihnen auch viel mehr helfen oder sowas. Das ist nicht erlaubt. Es ist nicht erlaubt.
Sollte selbstverständlich sein.
Sollte es.
Wie ich vorhin schon gesagt habe, ist natürlich auch wichtig, dass wenn Video- und Tonbandaufzeichnungen gemacht werden, was manchmal tatsächlich der Fall ist, wie bei uns zum Beispiel zu Supervisionszwecken und Weiterbildungszwecken, müsst ihr davor schriftlich zustimmen. Also das darf nicht ohne euer Wissen stattfinden.
Und ich glaube, ich möchte diese Folge mit unprofessionellem und illegalem Verhalten von Therapeuten mit etwas beenden, das, wie ich finde, die Psychotherapeuten noch menschlicher macht und das euch vielleicht hilft, wenn euch das jemals passiert, wenn ihr das im Kopf behaltet. Und zwar hat ein Konglomerat aus unterschiedlichen Psychologinnen und Psychologen sich, abgesehen von den Statistiken, auch mit der Frage beschäftigt, was genau eigentlich Psychotherapeuten und Psychologen ausmacht, die ihre Patientinnen und Patienten sexuell missbrauchen. Und da wurden die Tätertypen in 2 unterschiedliche Personentypen kategorisiert. Und zwar auf der einen Seite Rache als Teil des Täters, die im Vordergrund steht. Es geht also quasi darum, dass der Täter selbst ein Kindheitstrauma erlebt hat, das er versucht abzuwehren, indem er sich mit dem Täter identifiziert und sich so mächtig fühlt und nicht mehr ohnmächtig. Also es ist quasi wie so eine Täter-Opfer-Umkehr beim Therapeuten. Wenn er also selber mal misshandelt wurde oder sexuell missbraucht wurde oder unterdrückt wurde oder wie auch immer, dass der Psychotherapeut sich selber zum Täter macht in seiner mächtigen Position, weil er sich damit nicht mehr ohnmächtig fühlt mit seinem eigenen Trauma. Und dann gibt es den zweiten Tätertypus, und zwar den, der der Wunschfantasie anheimgefallen ist, dass nur er bzw. sie die einzige Person ist, die die Patientin oder den Patienten retten kann.
Oh Gott, das kriege ich zu viel, wenn ich das schon höre.
Das heißt, es hat etwas Allmächtiges. Die Person ist also davon überzeugt, dass nur durch sie dieser Person geholfen werden kann und nur durch diese Beziehung zwischen der Therapeutin bzw. dem Therapeuten und dem Patienten bzw. der Patientin diese Erkrankung oder diese Probleme geheilt oder verändert oder wie auch immer geklärt werden können. Und im Grunde ist es der Versuch, eine ehrliche, intensive Beziehung zu meiden, aus Angst davor, eine ehrliche, intensive Beziehung zu haben, sondern der Wunsch, eine Beziehung zu haben, bei der man sich selber mächtig und großartig fühlt, quasi. Und das Verrückte dabei ist aber, dass der Therapeut sich dabei gleichzeitig über die Zeit fast in die Rolle von so einem Hilfesuchenden oder Hilfsbedürftigen drängt. Weil irgendwann ist es der Therapeut, der die Beziehung zum Patienten braucht, um sich eben so mächtig und so groß und so toll fühlen zu können. Und damit ist der Therapeut eigentlich der Ohnmächtige und der Patient der Mächtige. Long story short, Psychotherapeuten sind auch nur Menschen. ich will das damit nicht in Schutz nehmen oder verharmlosen oder sowas, sondern was ich versuche oder was wir versuchen, euch mitzugeben, ist, ein Psychotherapeut, der eine solche Handlung vornimmt, ist ein Mensch, der einen Fehler macht. Und kein Gott in Weiß, der weiß, wie die Psyche funktioniert und Menschen lesen und manipulieren kann und schlauer ist als ihr.
Und ich meine auch manchmal, es ist ja auch so, und kann ich auch von mir sprechen, es ist auch schon passiert, dass man manchmal, dass manchmal solche Regeln teilweise durchrutschen oder dass manchmal auch mal, wie wir vorhin gesagt haben, dass manchmal auch eine Dokumentation vergessen wird oder so. Und das fällt unter den gleichen Rahmen. Natürlich ist es menschlich, auch manchmal Sachen zu vergessen, manchmal sich zu irren, manchmal was Falsches zu machen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Es gibt natürlich Grenzen, was in Ordnung ist. Aber ich finde es eigentlich einen guten Punkt so zum Ende, dass natürlich auch Therapeuten Fehler machen und auch Therapeuten mal was vergessen. Und das ist auch okay. Und nicht bei jedem, keine Ahnung, nicht beim dritten Mal 5 Minuten zu spät beginnen, muss man direkt eine Beschwerde an die Behörde schreiben. Aber einfach, dass es halt einfach, es darf nicht Überhand nehmen und es darf nicht zur Regel werden. Das finde ich wichtig.
Ich glaube, ich bin komplett bei dir. Ich glaube, der Therapeut ist ein Mensch, funktioniert in beide Richtungen. Erstens, bitte schreibt keine Beschwerden, wenn jemand 3-mal hintereinander 5 Minuten zu spät kommt. Das kann passieren. Hm. Es ist nur ein Mensch. Menschen machen Fehler. Bitte habt nicht das Gefühl, dass es okay ist, wenn euer Therapeut oder eure Therapeutin euch anfasst, nur weil er oder sie Psychotherapeut ist. Das ist ein Mensch. Menschen tun furchtbare, dumme und falsche Sachen. Das heißt, bitte die Nachsicht, die man für Menschen hat, Psychotherapeuten gegenüber, wenn sie zu spät sind oder mal die Dokumentation vergessen. Aber bitte habt nicht so eine unglaublich große Ehrfurcht vor Psychotherapeuten. Ja. Sie sind nicht unangreifbar. Es sind Menschen.
Nein, auch wenn es leider manchmal vereinzelt Therapeuten, Therapeutinnen gibt, die der Meinung sind, dass sie Götter sind.
Ja, und spätestens, wenn ihr das merkt, wisst ihr, on to the next one, das ist die falsche Person.
Run.
In diesem Sinne hoffen wir, dass ihr ganz viel gelernt habt in der heutigen Folge. Wie gesagt, vielleicht war euch das auch alles nicht neu und ihr wusstet alles darüber schon. Und wir haben jetzt einfach komplett eure Zeit verschwendet. Aber für diejenigen von euch, die es noch nicht wussten, hoffen wir einfach, dass wir so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen konnten, ein bisschen euch mehr Selbstsicherheit im Umgang mit Psychotherapeuten und Psychologen geben können. Und dass ihr vor allen Dingen auf euch aufpasst und auf euch achtet und nicht glaubt, dass jemand nur, weil er Psychologie studiert hat, alles darf.
Und was ich vielleicht nochmal so zum Schluss mitgeben möchte, ist, wenn ihr irgendwie dafür einsteht und irgendwie auch sagt, hey, ich weiß, dass das so nicht möglich ist, ich weiß, dass es so nicht geht, ich wünsche mir das so und so. Und wenn ihr da quasi diese Rechte und Pflichten, die Therapeuten haben, ansprecht und das irgendwie nicht ernst genommen wird oder ihr vielleicht sogar dann irgendwie, ich weiß nicht, bloß mal irgendwie da Gegenwind bekommt in die Richtung oder es einfach unangenehm wird, dann habt ihr immer, und nicht nur da, ihr habt immer die Option auch zu gehen. Ihr könnt Therapien abbrechen, ihr könnt Therapeuten wechseln, das geht immer. Auch wenn irgendwie Therapeuten, schwer vorstellbar, aber vielleicht sagen würden, nee, du darfst nicht gehen, das geht nur bei mir, bla bla bla. Es stimmt nicht. Ihr dürft immer gehen, ihr dürft immer abbrechen, ihr dürft euch immer entscheiden, nicht das zu tun, was euer Therapeut euch empfiehlt.
Und vielleicht um diejenigen von euch noch anzusprechen, die sich vielleicht tatsächlich schon mal in ihren Therapeuten oder in ihre Therapeutin verliebt haben, vorstellen, dass das eine super schwierige und super anstrengende und herausfordernde Situation ist. Aber wie Maxi und ich vorhin beide schon betont haben, man verliebt sich normalerweise in Menschen, die man kennt und in ihre Eigenschaften und in ihre Sicht auf die Welt und vielleicht in die Art und Weise, wie man selber von dieser Person geliebt wird oder vielleicht auch darin, wie sie lacht oder was auch immer. Aber ihr könnt euch nicht in jemanden verlieben, den ihr gar nicht kennt. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr so extrem verliebt seid in den Therapeuten, sprecht es an, weil dann muss es Thema in der Therapie werden. Aber macht euch klar, dass diese Verliebtheit erstens in der Konstellation, in der ihr euch mit dem Therapeuten oder der Therapeutin befindet, keine Zukunft haben darf. Und zweitens, denkt vielleicht kurz drüber nach, ob ihr euch nicht vielleicht gerade mehr in das Gefühl verliebt, was die Person bei euch hinterlässt, oder ob die Person für euch das Bedürfnis nach Nähe und Aufmerksamkeit und jemand hört mir zu erfüllt und ihr euch deswegen verliebt. Das ist keine Schande. Es ist nichts, wofür man irgendjemanden verurteilen kann. Aber bitte achtet an der Stelle auf euch.
Ja.
Und darauf, dass es euch gut geht.
Und in diesem Sinne sagen wir mal wieder, seid lieb zueinander.
Und
tschüss!